Universität. Er blickt auf eine wirklich langjährige Erfahrung als Pädagoge zurück. Er ist Montessori-Pädagoge und Sonderpädagoge, Ausbildner in Montessori-Heilpädagogik und Schulleiter. Er gibt seit beinahe 30 Jahren Workshops und Seminare an internationalen Universitäten und Hochschulen. Er ist Leiter der Akademie Montessori Biberchor am Starnberger See, dem vormaligen Institut für ganzheitliches Lernen, und er ist Mitinitiator und Begleiter der Montessori-Werkstatt von Anfang an. Der Ausgangspunkt für seinen heutigen Vortrag ist ein Thema, mit dem auch ich als Geschichtenerzählerin immer wieder konfrontiert bin und zu kämpfen habe. Es geht um das Eindringen der modernen Medien, das zunehmende Eindringen auch in den kindlichen Alltag. Welche Gefahren sind damit verbunden und wie geht man damit um? Zum Thema die Bedeutung der Beziehungsarbeit in der Montessori-Pädagogik begrüßen Sie mit mir bitte ganz herzlich Klaus-Dieter Kaum.
Ganz besonderer Moment für mich, hier zu stehen, den ich vor allen Dingen dem Xaver zu verdanken habe, der hier auch sitzt und der mich vor circa 30 Jahren hier nach Niederösterreich geholt hat. Und zwar, als in Österreich was ganz Besonderes begann, und zwar überall in verschiedenen Bundesländern, nämlich man fing an, sich über Integration Gedanken zu machen. Und dadurch, dass ich eben schon seit 1973 Integration im Zusammenhang mit der Montessori-Pädagogik in München gelebt habe, war es wohl naheliegend, mich jetzt hierher zu holen. Und somit hat Xaver angefangen, und ich glaube, es ist so ungefähr 30 Jahre her, schon bevor die erste Werkstatt stattfand, dass ich mit meiner damaligen Kollegin Anne-Beate Huber hier die ersten Montessori-Lehrgänge anbieten konnte. Und Xaver hat das alles initiiert. Insofern ein großes Dankeschön. Und somit ist es natürlich auch passend, dass nach doch ungefähr 30 Jahren jetzt seine Nachfolgerin, die Daniela, das aufgegriffen hat, nämlich mit dem neuen, einfach einer neuen Bezeichnung. Also jetzt, das was früher Integration hieß, heißt halt jetzt Inklusion. Also deswegen haben wir ja dieses Tagungsthema. Aber es ist genauso wenig schlimm wie Integration. Also es ist eigentlich ähnlich. Nur nachher, das ist ja so das Thema meiner Nachrednerin ist ja die Vielfalt. Es geht egal, ob Inklusion oder Integration. Es ging immer um das Leben in der Vielfalt und mit der Vielfalt. Also das ist ja eigentlich die große Herausforderung. Ja, also wie schon angedeutet, meine Montessori-Laufbahn begann eben 1973 im Kinderzentrum in München. Ich bin zu großem Dank auch verpflichtet, meinen großen Lehrmeister, der dort der Leiter dieser Einrichtung war, Professor Hellbrücke, ein sehr berühmter Kinderarzt, der sich eben halt als Arzt auch einfach ganz stark mit dem Thema, wie gehen wir mit besonderen Menschen um, beschäftigte. Und somit war es auch naheliegend für diesen Arzt, dass er sich eine Pädagogik wählte, die eben eigentlich auch von einer Kollegin, sprich einer Ärztin, kreiert wurde. Sehr spannend. Also es gibt keine Zufälle. Und deswegen war einfach klar, es ist die Montessori-Pädagogik. Ich selbst machte, bevor ich dort anfing, 1973, als, ja, ich kann sagen, frustrierter Lehrer an einer deutschen, hessischen, öffentlichen Schule, machte ich eben einen Montessori-Kurs, um zu sehen, um zu hören, ob es neben dem, was ich an der Universität gelernt habe, wie ein Lehrer zu sein hat, es noch andere Möglichkeiten gibt. Und die die habe ich dann in diesem Montessori-Kurs erfahren. Dass es plötzlich ich ein neues Bild von meinem Bild als Lehrer bekommen habe. Und von dem Moment war auch für mich klar, ich kann nur noch so arbeiten. Also ich kann nicht mehr zurück und unterrichten. Das geht gar nicht. Ich möchte einfach mit Kindern sein. Und das Glück war eben, dass dann eine Stelle frei war in dieser Schule im Kinderzentrum, dass ich sofort von Anfang an auch die Chance hatte, eben nicht nur mit Kindern als Lehrer zu sein, als Pädagoge, sondern auch mit dieser Vielfalt von unterschiedlichsten Menschen. Das hat mich sehr beeindruckt, also eine Integrationsklasse bekommen zu dürfen. Und ich merkte dann, dass das, was ich in meinem Montessori-Kurs gelernt hatte, hatte mich sehr beeindruckt. Aber es war auch ein bisschen nicht kompatibel zu dem, was diese Kinder dann brauchten danach, nach dem Kurs. Das heißt, ich habe gemerkt, der Kurs war interessant für mich, neue Aspekte der Didaktik, der Methodik kennenzulernen. Aber ich merkte dann, in dieser Gruppe der Vielfalt funktioniert das gar nicht. Also ich habe gemerkt, diese Darbietungen, die ich gelernt habe, funktionieren nicht. Ich dachte, was haben die mir eigentlich beigebracht? Und dann ist mir im Nachhinein durch die Reflexion nochmal dieser Ausbildung klar geworden, aha, es ging hier wirklich um nochmal so Montessori als eine Belehrungskultur. Und jetzt war ich gefordert, aus einer Belehrungskultur eine Beziehungskultur zu machen. Sehr merkwürdig. Weil ich wurde montessorisch belehrt. Ein Jahr lang in einem Kurs wurde ich belehrt, wie ich zu funktionieren habe. Mit einem Maschenrahmen, mit einem rosa Turm, mit irgendwelchen Mathematikmaterialien, wie man die richtig zu zeigen hat und wie man darauf achten muss, dass die Kinder einen richtig nachmachen. Sehr spannend. Das heißt also, von der ersten Minute an merkte ich, dank dieser großartigen, vielfältigen Kinder, es funktioniert so nicht. Dann erinnerte ich mich natürlich daran, auch, man hat ja auch Bücher gelesen von Montessori, ich habe die Biografie gelesen und dann war mir klar, ja, Montessori hat ja auch mal anders angefangen. Sie hat ja auch angefangen mit sogenannten schwachsinnigen, idiotischen Kindern, die ja auch ausgeschlossen waren aus der Gesellschaft und die sie auch nicht zum Funktionieren bringen wollte. Sondern sie wollte, dass diese Kinder ein Recht auf Menschsein haben. Und daraus ist ja eigentlich ihre Pädagogik entstanden. Insofern war mir klar, also Maria Montessori hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich das jetzt ganz anders mache, als ich es in einem Kurs gelernt habe. Mein größter Lehrmeister in dieser Situation war ein ganz besonderer Schüler, der Andreas. Und als am Donnerstag Frau Preismann eben ihren Vortrag hielt, kam natürlich ständig das Bild von Andreas bei mir wieder hoch, weil er auch, also man wusste damals noch nicht so viel von Autismus und welche verschiedenen Formen von Autismus es gibt. Es war immerhin 1973. Also bei ihm stand als Diagnose psychotisch, autistisch und immer Fragezeichen dahinter. Also wir wissen nicht, was er für einer ist. Auf jeden Fall, er war besonders, weil er war eine Ameise. Das heißt also, er lebte in der Welt der Ameisen und konfrontierte mich und auch die Kinder alle damit. Wie sieht es aus, wenn ein Mensch in der Welt der Ameisen lebt? Der krabbelt am Boden herum und sucht sich immer seinen Unterschlupf. Und interessant war, ich hatte dann in seiner Akte gelesen, also Kinder, die besonders sind, haben meistens eine dicke Akte. Also kriegt man später auch als Schüler eine Schülerakte, aber der hatte eine richtige medizinisch-diagnostische und psychologische und weiß nicht alles. Stand in der Akte, wer er ist. Mich hat das Aktenlesen hat mich vollkommen irritiert und ich dachte, das kannst du nie schaffen. Also so jemanden pädagogisch zu begleiten. Auf jeden Fall. Er stand dann drin, dass man eben versucht hat, vielleicht noch in Klammer dazu, er war ein wirklich besonderes Kind, weil er nämlich sofort nach der Geburt von seiner Mutter in ein Heim gegeben wurde, in ein Pflegeheim. Und lebte praktisch die ersten 6 Jahre nur in verschiedenen Heimen und Kliniken. Und kurz bevor er eingeschult wurde, mit ungefähr 6,5 Jahren, bekam er Pflegeeltern. Also das heißt, er hatte jetzt schon Pflegeeltern, die für mich auch die Ansprechpartner waren. Und man hatte das Ziel, ein Kind kann nur in eine Schule, wenn es funktioniert. Und damit hatten sich wohl Psychologen sehr intensiv beschäftigt und es stand dann in der Akte drin, er kann jetzt eingeschult werden, weil er keine Ameise mehr ist. Das heißt, er hatte ein halbes Jahr Verhaltenstherapie bekommen und ihm wurde die Ameise wegtrainiert. Also so, wie man das halt macht in der Verhaltenstherapie. Es wurde dann noch geschrieben, er macht manchmal komische Geräusche jetzt, die einen so an eine Biene denken lassen, aber die Ameise ist weg. Gut, auf jeden Fall, er hatte es geschafft, den Psychologen scheinbar ganz gut auszutricksen. Also dass er dachte, wenn der nicht will, dass ich eine Ameise bin, dann höre ich halt mal kurz auf. Und ist dann eben eingeschult worden und kam zu mir. Und kaum war er in einer dieser neuen Umgebung, war er wieder in seinem eigenen Bild zurück und kroch am Boden rum und war einfach eine Ameise. Für mich war interessant, also für mich hat das natürlich erstmal sehr irritiert, aber interessant war für mich wiederum, waren die Kinder. Mit welcher Selbstverständlichkeit die anderen Kinder das akzeptiert haben. Weil sie haben einfach gemerkt, ja, der ist anders, aber der ist ja ganz okay. Der sitzt halt unter dem Tisch oder macht auch manchmal noch einen Stoff vor dem Tisch, damit er sich schön dahinter verstecken kann. Aber ansonsten kann man mit dem ganz gut spielen. Natürlich konnten die Kinder mit ihm nur Ameisenspiele spielen. Das hat er schon durchgesetzt. Aber das war einfach, für die Kinder war das ganz wunderbar. Und ich merkte, okay, also die Kinder sind mir weit voraus, was eben Zulassen von Vielfalt anbelangt. Weil ich natürlich auch immer noch als Lehrer alte Muster in mir hatte. Ja, und ich habe dann schon immer wieder versucht, mein Bestes als Lehrer versucht, dachte, na, das Montessori-Material ist doch so schön und da kannst du ihn doch mal mit dem Montessori. Und er hat gesagt, du Andreas, komm, lass uns doch mal was mit Rechnen machen. Und dann hat er jedes Mal, wenn er das nur gehört hat, hat er sofort einen Tobsuchtsanfall gekriegt. Und sagt er, Ameisen rechnen nicht und schreiben nicht und lesen nicht. Gut, dann habe ich gedacht, bevor ich mich mit ihm jetzt anlege, akzeptiere ich das lieber. Sehr schnell haben die Kinder aber mich schon geschützt, weil wenn die gesehen haben, ich gehe gezielt auf Andreas zu, ich will ihn wieder fördern scheinbar, dann haben die sofort gesagt, du Herr Kaul, der wird gleich wieder wütend. Und dann habe ich gedacht, Gott sei Dank haben sie mich wieder abgehalten. Also von diesem... Ja, man hat ja einfach auch so einen gewissen Lehrerwahn. So, gut. Aber wir stecken ja alle in irgendwelchen Systemen auch drin. Man muss sich da ja nichts vormachen. Also ich habe durch dieses unglaublich viel gelernt. Und interessant war, er hat seine Hauptbeschäftigung war von dem Andreas. Er malte tagelang, wochenlang, monatelang, malte er Ameisenbilder. In unterschiedlichen Situationen, also er erzählte die Geschichten von verschiedenen Ameisen auf Bildern. Und dann ist mir natürlich das Wunder geglückt. Da habe ich da jetzt versuchst es nochmal. Und dann habe ich ihm gesagt, du Andreas, das sind ganze Sammlungen schon von deinen Ameisenbildern. Und du erzählst dann immer, der hatte immer eine Gruppe von Kindern um sich herum, denen er dann diese Bilder erläuterte, also Geschichten dazu erzählte, ja? Also damit die verstehen, was da los ist. Und da habe ich gesagt, du Andreas, weißt du, das könnte man sich auch leichter machen. Weil die würden zum Beispiel auch ohne dich das lesen können, wenn da was steht, Text. Könntest du nicht das, was du denen erzählst, mir diktieren? Und ich schreibe das dann da rein und dann kann's andere lesen. Dann kriegen noch viel mehr Menschen mit, was du für tolle Geschichten dir ausdenkst. Und darauf hat er sich dann eingelassen. Und dann war er wochenlang damit beschäftigt, an alle Ameisenbilder, an diese Ameisen-Sprechblasen hinzumalen. Und hat mir dann, als er fertig war, einfach die Texte diktiert. Und dann habe ich die alle reingeschrieben. Und dann wollte er nochmal, dass ich sie ihm vorlese. Und da hat er gemerkt, dass das mit dem Lesen und Schreiben schon eine interessante Sache ist. Also, dass man damit eine größere Gruppe von Menschen anspricht und nicht immer nur im direkten Kontakt ist. Also, somit kam er natürlich auch dann zum Lesen und Schreiben, weil er neugierig wurde, weil er das auch vernünftig hielt. Also er hätte nie es vernünftig gehalten, dass nur weil man ein Schulkind ist, lesen und schreiben lernen muss. Das hätte für ihn überhaupt nicht gepasst. Und so war es dann auch mit Mathematik und mit allen anderen Sachen. Das heißt, also er kam zu seinen Kenntnissen, Kompetenzen, die ihn dann auch ein integriertes Mitglied dieser Kulturgesellschaft gemacht haben, kam er immer auf Umwege. Er hat nur rechnen lernen, also ihn hat interessiert, wie ist das, kann man auch ihn anders rechnen als die Normalen. Ja, und dann habe ich ihm halt Material gezeigt, wie man zum Beispiel im Zweiersystem rechnen kann oder im Fünfersystem. So was lernt man alles bei Montessori, das ist schon genial. Und das gefiel ihm. Also immer wenn er was machen konnte, also er hat jetzt Mathematik gemacht, so, dass die Vielfalt der anderen Menschen ihn nicht verstehen. Weil wir sind ja verhaftet im Zehnersystem. Und so ist er über andere Systeme in die Akzeptanz gekommen, dass man auch ein Zehnersystem akzeptieren kann. Auch wenn die Masse das benutzt, macht er nichts. Das heißt also, dieser Junge hat eine großartige Arbeit geleistet, natürlich an sich selbst, aber auch an mir. Nämlich mir ein neues Verständnis von Lernen auch zu vermitteln. Weil er so anders war. Und das Interessante ist, dass er allerdings alles, was wir uns so wünschen in unserer Kultur, gelernt hat. Alles. Das heißt, nach 9 Jahren Montessori-Schule, also ich war ja an einer privaten Schule, da muss man Prüfungen bei einer staatlichen Schule extern ablegen. Nach 9 Jahren ging der einfach zu einer staatlichen Schule, um sich prüfen zu lassen. Um einen staatlichen Schulabschluss, den ersten, zu kriegen. Und dann kam er zurück und hat gesagt, also weißt du, Kaul, ich verstehe das nicht. Einmal, dass du so nervös warst vor dieser Prüfung, die ich machen muss. Und vor allen Dingen, dass auch alle anderen, meine Eltern und auch die Schüler waren alle so nervös. Man muss doch nicht nervös sein, wenn man eine Prüfung macht. Man weiß doch, dass man es kann. Also für ihn war zum Beispiel das System Prüfung, die mache ich, wenn ich was kann, um anderen zu zeigen, was ich kann. Und der war natürlich vollkommen relaxed, saß der in der Prüfung und hat alle Fächer eine 1 bekommen. Was auch sonst. Ja, also, ja, man muss halt entspannt sein. Ja, ich meine, das macht er mit dem Gehirn auch etwas. Okay, also auf jeden Fall war er dann halt ein Glanzschüler, alle staunten, also das Wunderkind schlechthin. Und so machte er eben seinen weiteren Weg, ähnlich wie Frau Dr. Preismann. Also er ist kein Mediziner geworden, sondern er hat eben dann später auch noch das Abitur gemacht und hat studiert und ist dann sehr bald ein unglaublich gefragter Computerfachkraft geworden, weil er interessante Systeme entwickelt und merkt, dass er in seiner Welt ist, aber er kann damit ganz vielen Menschen einen großen Dienst erweisen. Wobei er immer noch, genau wie Frau Dr. Preismann das sehr authentisch erzählt hat, er ist er selbst geblieben. Ganz bei sich, er macht seine Sachen, tut einen wunderbaren Dienst an der Gesellschaft, aber ansonsten versucht er nicht zu viel mit dieser Gesellschaft zu tun zu haben, um sich nicht zu sehr irritieren zu lassen. Also großartig. Und dann habe ich habe ihn irgendwann dann auch nochmal getroffen und habe gesagt, und wie ist das jetzt mit dieser Computerwelt da? Und hat er gesagt, ich glaube, ich habe das deswegen gemacht, weil man dann, wenn man so sitzt am Rechner, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin immer noch eine Ameise. Ich habe so eine Bewegung. Ja. Also das ist für mich schon ein ganz bewegender Moment gewesen und ich bin sehr froh, dass ich diese, und ich hatte noch andere sehr besondere Menschen, aber das würde den Vortrag sprengen, wenn ich alle Geschichten erzählen würde. Aber vielleicht schreibe ich irgendwann mal ein Buch darüber, also über diese vielen Geschichten. Letztens kam mir dann, es gibt ja keine Zufälle, also ich habe ganz viele Menschen, die ich sehr lange kenne, die eben, mit denen ich sehr in Kontakt bin. Und dann kam letztens ein ganz netter Brief von einer Kärntner Montessori-Pädagogin, eine Kindergärtnerin in Klagenfurt, und hat gesagt, Klaus, das passt bestimmt zu deinem Vortrag. Ich habe da was Tolles gefunden. Vielleicht kannst du das einbauen. Und das möchte ich gerne jetzt, also auch die Karin Kircher würde sich freuen, wenn sie wüsste, dass ich das wirklich einbaue, weil sie wusste ja in etwa, was ich erzählen will. Und da hat sie gesagt, ich habe, das passt gut zu deinem Ameisenkönig und dir, eine kleine Anekdote gefunden über Thomas Edison. Und sie hat eben einen Text gefunden, der heißt Briefgeheimnis. Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief. Er sagte ihr, mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und die Mutter solle ihn vorlesen. Die Mutter überflog den Brief und hatte die Augen dabei voller Tränen, als sie ihrem Sohn vorlas. Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. So hat der Hausunterricht begonnen. Sehr interessant. Also der frühe Hausunterricht. Aus der Not von Lehrern ist er entstanden. Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen. Plötzlich stieß er in einer Schreibtischschublade auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Er nahm es und öffnete es. Auf dem Blatt stand geschrieben, Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Edison weinte stundenlang und dann schrieb er in sein Tagebuch, Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Also, an dem können Sie sehen, die Menschen waren immer, immer mit besonderen Menschen konfrontiert und mussten immer Wege finden, wie gehe ich mit diesen Situationen um. Genau. Ja, also insofern, habe ich schon gesagt, also ich musste vieles umändern, neu definieren und meine Erfahrungen, die ich dann gemacht habe, speziell in diesen ersten Jahren mit diesen besonderen Kindern, die haben mich dann auch veranlasst, mein erstes Buch zu schreiben. Sicherlich alle kennen, wer es nicht kennt, sollte es demnächst bald kennenlernen. Werde ich auch nie vergessen, weil ich habe so tolle Erlebnisse hier in Emmersdorf schon gehabt, seit diesen vielen, vielen Jahren. Und ich werde nie vergessen, als dieses Buch veröffentlicht wurde, die 10 Wünsche der Kinder, da hat der Xaver wieder was ganz Verrücktes organisiert. Der war immer bereit für die verrücktesten Sachen. Und hat gesagt, Klaus, dieses Buch, das musst du vorstellen. Und dann hat er für meinen Workshop ein Schiff gechartert und wir sind auf der Donau entlang geschippert und ich durfte auf dem Schiff mein Buch vorstellen. So, das ist der Xaver. Das ist der Xaver. Ja, und das hat uns auch immer zusammen, also das ist das, was uns auch sehr, sehr eng verbindet. Und ich möchte nur die 10 Wünsche kurz vorstellen, wer es noch nicht kennt. Die heißen, achtet auf uns, macht uns nicht, sondern lasst uns werden. Begleitet uns, lasst uns Fehler machen, gebt uns Orientierung, setzt uns klare Grenzen, seid zuverlässig, zeigt eure Gefühle, lasst die Freude leben. Das sind die 10 Wünsche, genau. Die natürlich alle auch wunderbar in das Kongressthema passen, kann man alles da reinpacken. Ja, nun passiert aber Folgendes. Also ich musste ja auch immer mit ansehen und anhören, wie eben sich Veränderungen in der Gesellschaft auch ergeben. Und jetzt ist Folgendes passiert. Ich glaube, das hat viele Kindergärten, auch in Österreich, auch Montessori-Kindergärten, ziemlich unter Druck gesetzt. Nämlich vor mehr als 10 Jahren entstand plötzlich so eine Art Bildungseuphorie. Also es entstand der Bildungswahn. Nämlich, man hat erkannt, dass Kinder schon als Krippenkinder bildungsfähig sind. Das wusste man vorher scheinbar nicht. Ja, deswegen brauchte man ja auch einen Kindergarten mit Tanten. Ne? Das hat ja ausgereicht. Also, weil die brauchen ja... Also auf jeden Fall, kam diese große Erkenntnis und was ist passiert? Lange Jahre davor gab es schon curriculare Lehrpläne für Schulen, jetzt gibt es auch endlich einen curricularen Lehrplan für Kindergärten. Bildungsplan für Elementarpädagogik. Gut, man könnte sagen, wunderschön, jetzt wird auch gesehen, dass Bildungsarbeit, also die Arbeit von Kindergärtnerinnen, auch schon mal was wert ist. Das ist ja schön, ne? Also, dass man so. Aber was ist daraus passiert? Es ist passiert daraus ein vollkommenes Missverständnis, weil es wurden sofort unglaublich viele Lernprogramme entwickelt mit Computern. Ne, also es werden jetzt schon ganze Kindergärten mit Computer ausgestattet, dass zum Beispiel die Kinder jetzt, ne, ihre Bildungsfähigkeit, dass die gut gefördert werden kann. Also es gibt Lernprogramme für Zahlenland, heißt es, oder Würzburger Sprachprogramm. Also die Wörter sagen schon, die Programme machen es jetzt. Und jetzt werden die Kinder schon in den Kindergärten mit Programmen gebildet. Das heißt also, ich habe gemerkt, das hat mich total entsetzt. Ich dachte, oh Gott, wo bleibt dieses wunderbare Kind im Alter zwischen 0 und 6 Jahren, das spielen möchte, das die Natur entdecken möchte, das so viel Potenzial in sich hat. Wir können die doch noch nicht jetzt schon so wie Kinder jahrzehntelang in der Schule behandelt wurden, jetzt schon im Kindergarten behandeln. Also das hat mich dann sehr betroffen gemacht. Und ja, und dann habe ich gemerkt, also da muss jetzt was passieren. Ja, es ist also so, dass man aber einfach sehen muss, dass natürlich die Eltern in höchstem Maße irritiert sind. Die kriegen das ja auch mit. Ja? Deswegen, wenn sie heute im Kindergarten arbeiten, ne, auch in einem Montessori-Kindergarten, da ist von Eltern ganz häufig wird die Frage gestellt, was haben sie für Programme? Ach so, gar keins. Montessori. Ja, aber bei uns können die Kinder auch mit dem Mathematikmaterial, können die ganz schön früh Mathematik lernen und so. Da kommen bei manchen dann so eine Rechtfertigung. Also ne, das Montessori-Material haben wir doch auch zum Fördern. Ne, brauchen wir nicht andere Lernprogramme. Aber das ist letztlich, die Haltung ist die gleiche. Ja, nämlich, dass sich das Material, das wunderbare Entwicklungsmaterial, wie Montessori es bezeichnet hat, als Fördermaterial benutze. Das ist nicht im Sinne der Erfinderin. Also die wollte Kinder nie fördern, das weiß ich. Die wollte Kinder einfach nur spielen lassen, mit den Dingen, die ihnen Spaß machen. Also was ist passiert? Ich sehe jetzt immer wieder, ich komme ja viel rum, dann sieht man Folgendes. Zum Beispiel große Aufschriften über Häusern, steht eine Aufschrift, habe ich mal gelesen, Little Giants Kindergärten mit integrierten Science Labs. Also für so einen Kindergarten kann man schon einen Monatsbeitrag von 600 Euro verlangen. Also damit wird ja auch Geld gemacht. Ne? Also so. Dann auch natürlich schon für die Kleinen, ganz wichtig, wenn es richtig teuer sein soll, muss es auch gut klingen. Das klingt dann so, Baby Tuning for Very Important Babies. Wer will sein Kind da nicht abgeben? Ja? Oder Early Learning Centers. Luxus-Kitas mit integriertem Wellnessprogramm. Portfolios und Potenzialanalysen für Dreijährige. Ja, also man lacht darüber, aber es ist leider Gottes viel zu viel an Realität dahinter. Und ich will einfach meine Chance hier oben nutzen, Sie darauf aufmerksam zu machen. Machen Sie einfach nicht mit. Ja, was? Weil Sie sind verantwortlich für die Kinder und nicht für ihre Funktionalität. Ja, dafür haben wir Computer. Ja? Das heißt also, wir müssen wieder zu einer menschlichen Qualität zurückkommen, zu einer Beziehungsqualität. Und ich muss sagen, also mir geht es immer noch gut damit. Also ich bin jetzt ja jahrelang, jahrzehntelang Lehrer. Ich habe mich nie an den Lehrplan gehalten. Nie. Und ich kannte den. Also man muss ihn ja kennen, damit man weiß, dass man sich nicht dran hält. Ne? Also ich kenne alle Lehrpläne, weil ich ja lesen kann. So. Ich kann auch sinnentnehmend lesen. Mir kam halt so diese Funktionalität, wie der aufgebaut war, manchmal sehr sinnentleert vor. Und das, was aber drinsteht, inhaltlich, ist ja gar nicht verwerflich, ist ja auch nicht blöd. Das sind ja alles Teile unserer Kultur. Ja? Nur wenn ich mich sklavisch dran halte und das, ne, also sklavisch durchnehme und dann nicht mehr sehe, dass die Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit auch noch da sind, dann wird es schwierig. Also es geht eben nicht darum, also zu sagen, wir machen gar nichts von dem, was das System sich vorstellt, sondern es geht darum, wie gehe ich damit um? Ja, jetzt ist es aber so, dass viele Leute dann auch so, Menschen wie Manfred Spitzer, Gerhard Hüther, Jesper Juhl werden dann alle genannt, dass die genauso denken, wie das jetzt da, ne? Also die haben auch, die sagen auch immer, in Kindern steckt schon das ganze Potenzial und das muss man nutzen, das muss man nutzen. Wenn man aber mit denen spricht, dann sagen die, nee, so haben wir noch nie geredet. Wir haben immer nur gesagt, welches Potenzial der Mensch besitzt und dass wir eben dafür eine Umgebung schaffen müssen, auch wir sind ja Teil der Umgebung, wo Kinder sich wunderbar entfalten können. Und insofern würde jetzt zum Beispiel, was Spitzer für mich sagt oder Hüther, Jesper Juhl, ist identisch mit dem, was Montessori sagt. Also ich habe das mal so, nichts jetzt kein Zitat, sondern wie die sagen würden, wie aus einem Munde gesprochen, gebt den Kindern viele Entdeckungsmöglichkeiten in der Natur, sowie ein reichhaltiges Angebot an Spielen, die Kinder Erfahrungen mit dem Einsatz aller Sinne und vielen Bewegungen machen lässt. Und da habe ich ein wunderbares Zitat jetzt von Maria Montessori gefunden aus dem Buch Das kreative Kind, wo sie sagt, betrachtet man aufmerksam ein Kind, ergibt sich evident, dass sich sein Verstand mit Hilfe der Bewegung entwickelt. Die Bewegung unterstützt wiederum die psychische Entwicklung. Und diese Entwicklung findet ihrerseits Ausdruck in weiteren Bewegungen und Handlungen. Es handelt sich also um einen Zyklus, da Psyche und Bewegung der gleichen Einheit angehören. Es kommen auch die Sinne zur Hilfe. Denn wenn das Kind keine Gelegenheit zu sensorischer Tätigkeit hat, findet eine geringere Entwicklung des Verstandes statt. Das Kind, das sich der eigenen Hände bedient hat, hat einen stärkeren Charakter. Und da geht es eben darum, wie finden wir die Balance? Also wir können das Zeitalter nicht zurückdrehen. Wir leben in einer virtuellen Welt. Ja? Wir müssen auch den Kindern nicht verbieten, so einen Computer oder sowas in die Hand zu nehmen. Das gehört einfach dazu, dass sie auch diese Medien bedienen können. Nur wir haben die Verantwortung, wie viel von dem dient noch dem Kind oder wie viel schwächt das Kind. Ja, wenn das Kind dann nur noch vor so einem Ding sitzt, dann hat es eben nicht mehr genügend Bewegung. Das heißt, dann kann sein Verstand und sein Charakter, das ist einfach anatomisch so gegeben, sich nicht so entfalten, wie wenn das gut ausgewogen ist. Also auch ganz, ganz entscheidend. Ja, also spielt hierbei eine ganz besondere Rolle die Haltung von uns Erwachsenen. Nämlich, wie wir die Kinder dann auch mit den Dingen, mit der Natur in Kontakt bringen. Also es geht nicht um das, wie ich es in meinen Montessori-Kursen, ich habe ja später noch einen gemacht, habe es genauso gelernt, da habe ich gelernt, ich muss den Kindern zeigen, wie es geht, damit sie es so nachmachen können. Und ich muss behutsam beobachten und wenn sie es nicht so machen, wie ich es gezeigt habe, dann gehe ich nochmal ganz freundlich hin und schimpfe nicht mit ihnen, ich korrigiere sie auch nicht. Ich sage mit einer weichen Montessori-Stimme, ich zeige dir es nochmal. Nur eins kann ich Ihnen sagen, das funktioniert nur mit Kindern, die schon gut konditioniert sind. Also, ein Kind des 21. Jahrhunderts, wenn das sowas merkt, das geht einfach. Das lässt sich von so einem Wahnsinn gar nicht noch mehr beirren. Also das geht. Weil es findet schon irgendwo was, wo es in Ruhe gelassen wird. Also, nur, jetzt zu dem, was eben auch Professor Omar, habe ich ja auch am Donnerstag gehört, ne, mit seiner neuen Autorität, dem neuen Autoritätsbild. Das hat mich sehr beeindruckt, weil es vollkommen mit dem identisch ist, was mein Verständnis auch ist von Autorität. Sondern ich muss den Kindern zeigen, eben, was ist denn meine Autorität? Und er nannte das Wort Präsenz. Mit meiner Präsenz kann ich den Kindern unglaublich viel geben. Also die Botschaft heißt nämlich, ich hole mir ein Material und trete damit in Beziehung. So, dass das Kind merkt, mit welcher Leidenschaft und welcher Erfahrung ich mit den Dingen der Umgebung umgehe. Und daran lasse ich einfach die Kinder Anteil nehmen. Also ich fördere sie nicht, sondern sie haben die Chance ihres Lebens, meine Autorität des Wissens, die Erfahrung, an der zu laben und sich zu lächeln. Das möchte ich jetzt an einem Beispiel verdeutlichen. Ich habe mich sehr verliebt in den, wie er in Österreich heißt, Maschenrahmen. Bei uns in Deutschland heißt das Schleifenrahmen. Gestern war die Technik unglaublich kooperativ, weil ich gesagt habe, naja, wenn ich das jetzt hier zeige, dann können die Menschen da hinten das gar nicht sehen, was da überhaupt los ist. Also freundlicherweise kam gestern Mittag extra jemand und hat mich bei dem gefilmt, sodass Sie das sehen können. Und heute Morgen beim Frühstück wurde ich wieder kurz irritiert von Teilnehmerinnen, die bei mir am Frühstückstisch saßen und die dann gleich gesagt haben, das geht gar nicht, du musst es schon richtig zeigen. Also jetzt gibt es eine Kombination. Meine Kollegin Carolina, die ich mitgebracht habe aus Liverpool, die steuert das Ganze jetzt, das ist doch groß zu sehen ist, und ich mache es hier, also live. Carolina meinte, da sieht man nur die Hände und das Material und vielleicht können Sie dann ein bisschen von meiner ganzen Autorität Natürlich in so einer Situation etwas gekünstelt. Sie müssen sich das eher dann mit Kindern vorstellen. Aber es kommen gleich noch ein paar Bilder, wo Sie die Situation sehen mit Kindern. Ich habe nur den Schleifenrahmen gewählt oder Maschenrahmen, weil ich einfach geniale Entdeckungen dran gemacht habe, die eben mich auch zu meiner Autorität dann bringen. Wenn ich das ganz durchdrungen habe, um was geht es eigentlich, dann habe ich diese Präsenz. Dann habe ich diese Autorität und der kann sich kein Kind mehr entziehen. Und das Kind muss auch merken, dass ich nicht sage, komm, ich zeig dir mal, wie Schleifenbinden geht. Oder ich bring dir mal das Maschenbinden bei. Und das geht es mir überhaupt nicht. Sondern es hat eine Beziehungssache. Das Kind soll merken, der ist so mit diesem Material im Einklang. Natürlich mit allen anderen auch. Und so, also der ist so dabei. Das gibt im Grunde genommen diese Verbindung. Meine Caroline hat mir da ein ganz schönes Bild dazu gezeigt. Sie hat gesagt, ja, das ist eigentlich, wenn du dir vorstellst, das ist so wie eine Vertikale. Und die Vertikale ist Natur und Kultur. Und dann gibt es die Horizontale, das ist die Beziehung. Also die ich herstelle zwischen Kultur und Natur und da bin ich. Und ich bin aber offen für alle, die an dieser Beziehung teilhaben wollen. Und dann entsteht, wenn man sich das so vorstellt, so und so, kommt hier, ist der Punkt, wo sich's trifft. Und das nennt Montessori, das ist das, was eine Montessori-Lehrkraft auszeichnet. Die muss die Technik der Liebe wissen. Also dann entsteht diese Liebe. Also das finde ich auch etwas ganz, ganz Entscheidendes, was wir da eben den Kindern eben damit auch zeigen können. Ja, jetzt, Carolina, die authentischen Bilder mit Kindern. Auch natürlich, da sehen Sie genau das Gleiche, nur am Beispiel des Händewaschens. Also da bin ich in einem Kindergarten und habe mir alles hergerichtet. Und dann kam ein kleiner Junge, so vielleicht 2,5-jährig, und hat mich gefragt, was machst du da? Dann habe ich gesagt, ach, ich baue mir alles auf, weil ich möchte mir hier gleich die Hände waschen. Und dann sagte er, dann musst du aufs Klo. Und da habe ich gesagt, nein, ich muss nicht aufs Klo, ich will mir hier die Hände waschen. Ja, wir gehen aufs Klo. Sag ich, ja, ich muss aber nicht aufs Klo. Ich möchte mir jetzt hier die Hände waschen. Da habe ich mir alles jetzt hingebaut. Es war für ihn wie, man nennt es eine paradoxe Intervention der Psychologie. Der dachte, der ist ein bisschen durchgeknallt. Also der weiß nicht, dass man sich auf dem Klo die Hände waschen muss. Aber auf jeden Fall, er hopste durch den ganzen Kindergarten und rief immer nur, der Mann wäscht sich da gleich die Hände. Und ja, eine Minute später sah es dann so aus. Also die Kinder fühlten sich alle sehr eingeladen. Ja, und dann ging es halt los. Dann habe ich einfach angefangen, eben, nächstes Bild. Dieses ist ja ein Ritual, das Ritual des Händewaschens zu vollziehen. Und jetzt müssen Sie einfach nur gucken. Also so sieht Beziehungsarbeit aus. Sie schauen sich die Gesichter der Kinder an. Die Neugierde, diese Freude. Und weiter. Das ist der Kleine, der Blonde, der da. Verursacher. Und weiter. Dann wird dann richtig, massiert man sich die ganzen Hände, die Finger ein. Und dann schaute er so, der Kleine, und sagt, das werde ich nie vergessen. Der sagt einfach, das kam so richtig von Herzen, gell, du liebst deine Finger. Ah, hier sagt er das, genau, das sieht man. Sonst nichts. Und natürlich ist wichtig, bei so einem Ritual, wie jetzt auch beim Schleien, beim Maschenbinden, da muss ich nichts reden. Weil das ist ja, da habe ich auch übrigens ganz viel gelernt von einem der berühmtesten Pantomimen, Sami Molchow. Also für mich ist einfach eine gute Montessori-Arbeit eine gute Pantomimenarbeit. Ja? Also wo eben einfach die Pantomime spricht. Weil nämlich in dem Moment, wenn ich nicht spreche, sprechen halt die Kinder andauernd. Die kommentieren alles, alles, was sie sehen. Genau. Und weiter. Nächstes. Und nächstes. Und nächstes. Und das nächste. Und das nächste. Und nächstes. Auch die Neugierde, wie viel Wasser ist noch in dem Behälter, ist entspannt. Und das nächste. Und das nächste. Der Kleine meldete sich da und ich habe später erst verstanden, dass er wahrscheinlich dachte, jetzt ist er gleich fertig und wollte mir Zeichen geben, dass er als nächstes jetzt gleich auch machen will. Und war dann ganz verblüfft, dass ich auch noch die Hände eincreme, das hat er jetzt nicht erwartet. Deswegen hat er dann immer gleich mitagiert, ohne Creme natürlich. Ja? Und das nächste. Da, ganz kurz, da mache ich beim Eincremen, fahre ich dann immer so am Nagelbett entlang. Ne? Also so, dass ich die Creme auch richtig ins Nagelbett reinkriege. Und dann guckte er das genau, was ich da mache. Und dann sagt er, das ist ein U. Ja, also da hat ein Buchstaben mit einem Finger assoziiert. Also meine, man kann es nicht verhindern, dass Kinder was lernen. Okay, nächstes. Dann kannst du so stehen lassen. Also natürlich nach so einer Präsentation, also nochmal ganz kurz zu dem Begriff Präsenz zurück. Also das hat mich auch so bestätigt bei Herrn Oma. Er spricht ja von der Präsenz, deswegen habe ich schon lange Abschied genommen von dem eigentlich gängigen Begriff bei Montessori Darbietung. Weil Darbietung war für mich immer irgendwie auch ein bisschen devot. Also unterwürfig machen. Und das kommt ja manchmal bei Montessori, könnte man das so interpretieren, ne? Die Lehrkraft muss sich muss sich mehr oder weniger in Luft auflösen. Und das geht eben gar nicht. Wir brauchen unglaubliche Präsenz für Kinder, aber eben auf eine besondere Art. Und deswegen gibt es eben das Wort, das viel besser passt, ist Präsentation. Da steckt eben Präsenz drin, da steckt Gegenwärtigkeit drin, Präsenz ist Gegenwart. Und es steckt das Wort präsent drin. Also du gibst den Kindern ein Präsent. Also das finde ich ganz schön. Wenn du allein, nur wenn sie das von dem Vortrag mitnehmen, bin ich schon total glücklich. Also nur dieses Spiel mit Präsenz, was da dran hängt, weil in dem Moment, wenn sie das reflektieren, passiert einfach automatisch was. Ja, und jetzt nochmal ein Zitat, wir kommen ja jetzt gleich zum Ende, leider. Also ich komme zum Ende, weil meine Nachrednerin möchte ja auch noch nicht. Ne? Also, Zitat von Montessori aus dem kreativen Kind, da sagt sie, die Frage der wahren Erziehungsreform ist eine Frage von Liebe und Hass. Das liebende Kind, das sich geliebt fühlt, hat ein dynamisches Wesen. Es ist ein Kind, das viel arbeitet, keine Angst vor Anstrengung hat und jene Disziplin sucht, die natürlich ist für den Menschen, der ein normales Leben lebt. Das liebende Kind wird in seiner Reife der neue Mensch sein. Ich halte es für möglich, eine neue Gesellschaft vorauszusehen, in der der Mensch fähiger sein wird, weil man Vertrauen in ihn setzte, als er ein Kind war. Abschließen möchte ich jetzt meine Ausführungen mit einem paar Gedanken von einer Österreicherin, die mir auch sehr am Herzen liegt, Lotte Ingrisch. Lotte Ingrisch besuchte vor vielen, vielen, vielen Jahren, einige sind auch hier in der Runde, die in diesem Kurs schon dabei waren, es sind ja viele Montessori-Oldies, auch unter uns, nicht mehr ich, das beruhigt ja auch, die mir das erzählt haben, in dem Kurs war ich. Da kam Lotte Ingrisch uns besuchen, Anne Beate und mich im Kurs, weil sie gehört hatte, da gibt es irgendwas Besonderes. Und dann erzählte sie, erzählt ja gerne Geschichten, Lotte Ingrisch. Und dann erzählte sie uns im Kurs folgende Geschichte. Es war einmal eine Königin, die drei Söhne hatte. Der älteste war ein Drache, der mittlere ein Pferd, der jüngste ein Mensch. Die drei Brüder waren so verschieden voneinander, dass keiner die Sprache des anderen verstand. Obwohl die Königin ihr Reich keinem von ihnen versprach, riss der Jüngste die Herrschaft an sich und übte sie mit großer Grausamkeit aus. Als die Königin zuletzt noch eine Tochter gebar, fürchtete der jüngste Sohn um seine Macht und warf einen bösen Zauber über die kleine Prinzessin, dass sie schlief und niemals erwachte. Somit ist also die alte Königin unsere Seele. Ihre drei Söhne sind das Drachenhirn oder auch die retikuläre Hirnstruktur genannt oder Stammhirn, das Pferdehirn, die limbische Hirnstruktur, also das Gefühlszentrum und der Neokortex, der Verstand. Die schlafende Prinzessin aber ist unser viertes, das Schmetterlingshirn. Wir müssen die schlafende Schöne in uns erlösen, denn das Schmetterlingshirn hat Flügel. Wenn es erweckt wird, versinkt die Welt der Larven und der Puppen. Die Prinzessin breitet ihre Flügel aus und fliegt ins Freie. Ich hoffe, dass Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch die Befreiung des Schmetterlingshirns gelingt und viele neue Visionen für eine andere Form von Erziehung im 21. Jahrhundert hervorbringt. Auch wenn uns im Alltag manchmal der Glauben daran abhanden kommt. Ich selbst übe mich im Interesse der Kinder täglich mehrmals im Glauben an das Unmögliche. Und ich bitte Sie, tun Sie es auch. Geben. Man macht ja nichts einfach nur so. Sondern, also Emmersdorf hat eben, damit sich das noch Jahrzehnte erhält hier, auch nochmal einen Verein, Montessori-Werkstatt Emmersdorf, gegründet. Und ich habe die Ehre, also das war der Eröffnungsvortrag, dass hier in Emmersdorf demnächst eine Fortbildungsreihe stattfindet, wo mit mehr Zeit und mit noch intensiverer Auseinandersetzung das, was ich nur heute kurz erwähnt habe, ausführlich ausgetauscht werden kann. Es liegen draußen solche Flyer aus, damit Sie sie mitnehmen können. Und ich würde mich freuen, viele von Ihnen dann in der Fortbildungsreihe wiedersehen zu können. Danke.
Ja, was?